So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast Schauspieler Hüseyin Karaman. Wunderschön, dass du da bist, mein Lieber.
Schön, dass ich hier sein darf.
Geil,
dass
Vielen
Dank für die Einladung.
Geil, dass es klappt. Ich habe eben noch überlegt beim Intro, sage ich Schauspieler und Lebenskünstler, weil irgendwie habe ich einfach, das ist das erste Wort, was mir in den Kopf geschossen ist, als wir uns in Hannover vor einer Woche oder vor zwei Wochen kennengelernt haben, war so, der sieht aus wie ein Überlebenskünstler. Einfach zugehackt von Kopf bis Fuß. Wahrscheinlich gibt es auch Stories zu den ganzen Dingern. Dann höre ich Schauspieler, dann bist du in Hannover, wohnst aber in Berlin, kommst aber aus der Nähe von Göttingen. Wie stehst du zu dem Begriff Überlebenskünstler? Ist das anmaßend? Ist das passend? Hast du es schon mal gehört? Hast du es noch nie gehört?
Überlebenskünstler trifft es eigentlich auf den Punkt.
Ja?
Ja, absolut. Geil. Ja, klar. Okay. Natürlich, man weiß nicht, wie oft schon auf die Fresse gefallen mit Schmackes und mit offenen Armen mal schön in die Kreissäge rein. Passt schon ganz gut.
Ja, ich hab mir überlegt gerade, als du das erzählt hast, dachte ich mir, ich bin eigentlich auch so ein bisschen Überlebenskünstler. Also ich hatte ja mal so eine Zeit, da war ich einfach Mietnomade. Mhm. Ne? Und das ist ja dann auch so, du verzockst dein ganzes Geld, dann wird der Strom abgestellt. Was machst du jetzt? Hier wollen dich aus der Wohnung schmeißen, du musst aber eine neue finden. Also das ist ja auch, natürlich jetzt nicht ehrenwert oder so, aber das ist auch eine Art von Überlebenskünstler sein, glaube ich. Wo ich gerade das Emblem hier sehe, ist das irgendwas, bekommt man dafür Ärger, wenn man das irgendwie zeigt, oder ist das einfach nur eine ganz normale Marke?
Das ist einfach so ein Fantasie-Emblem,
ja? Ja, klar. Okay. Ist das eine Marke, die man kennt?
Nein,
oder
nein.
Einfach so ein Patch,
den du selber aufmachst? Einfach so ein Patch, genau. Einfach. Ja, also das ist ohne irgendwie.
Ja. Aber sieht voll stylisch aus. So. Aber ich dachte mir, bevor ich irgendwie lobe, nicht das, weil ich habe von Politik halt keine Ahnung.
Nein.
Und es gab beim Battle Rap zum Beispiel, gab es mal sowas, da war einer auf der Bühne, hat so ein T-Shirt angehabt mit irgendwas, wo das keiner kannte. Mhm. Und hinterher kam raus, das war irgendwie so eine radikale.
Oder sowas?
Nee, so irgendwie so eine radikale Formierung aus irgendeinem islamischen Staat, keine Ahnung.
Aha.
Und okay. Da gab es dann richtig Ärger.
Nein, ich bin frei von Radikalismus und ja, fernab davon.
Erklär mir dieses Kunstwerk. Was sind das? Sind das Stories? Bilder? Sind das Muster? Sind das was ist das alles?
Tatsächlich stecken hinter dieser ganzen Kriegsbemalung überhaupt keine Story.
Okay.
Gar nichts. Also kein einziges Tattoo hat irgendeine Bedeutung. Ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Zu einer Zeit war ich in Hannover in so einer Tattoo-Community. Das waren alles so Betreiber von Tattoo-Studios oder auch Tattoo-Models und so weiter. Und wir haben halt mit denen abgehangen. Und die waren natürlich auch zum Teil auch wirklich im Gesicht komplett zutätowiert. Ja. Und man hing einfach so mit denen ab, besuchte die immer in den Studios. Und da wurde dann mal so ein Termin ausgefallen ist. Mensch, willst du was drauf haben? Komm, ich mach dir was. Ich habe dir alles vorbereitet und so. Was willst du denn drauf haben? Ja, mach irgendwas drauf. Ist doch egal.
Okay, krass.
Also jedes Motiv ist von den Künstlern ausgesucht.
Ja.
Ich hatte also kein Veto.
Ja, aber war dir das einfach egal?
Ja, es war mir eigentlich egal.
Also, aber was denkst du, warum ist einem das, weil das ist ja deine Haut, das bist ja du, das bist ja, wie du rausstrahlst in die Welt. Warum ist einem das egal?
Ich war einfach neugierig. Das war einfach so die Neugier, was kommt dabei raus. Ist natürlich eine ziemlich heikle Angelegenheit.
Das ist einfach ein Spinnennetz auf der Schläfe.
Genau,
ja.
Da hätte auch Käsekuchen stehen können.
Also Leute wie ich sind ja sofort so, der hat ein Spinnennetz auf der Schläfe, der war schon mal im Knast, der ist kriminell, der ist arbeitslos, also der ist sofort Schubladen.
Also ich war immer bei dem, was du alles aufgezählt hast, aber kurz davor.
Ja, Hauptsache ich habe recht.
Aber kurz crazy. Davor, also schon wirklich kurz vorm Gefängnis wegen nicht bezahlter Strafzettel oder mal Schwarzfahren.
Ja, das war bei mir auch schon eine Nacht im Knast wegen Schwarzfahren.
Ja. Und da sammelt sich das und das wendet man schnell ab, irgendwie entweder schnell durch Zahlung oder man wird dann abgeholt
und
verbringt dann einen Tag auf der Wache oder wirklich einen Tag. Also der Kelch ist Gott sei Dank an mir vorübergegangen.
Stark, ey. Wir haben uns ganz kurz für die Leute auch zur Einordnung, weil man sich vielleicht fragt, wie zum Teufel kommt das hier zustande? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe mein Solo gespielt in Hannover. Da war der Mike, Grüße gehen raus an den Kollegen aus Hannover. Mhm. Mike war da mit seiner Mutter und hat das hat die Comedy-Programm gesehen und der hat halt mitbekommen, dass ich nach der Show gerne mal einen trinken gehe. Hab mich nach beim Fotos machen angequatscht. Dann lass mal trinken gehen. Beim Trinken kam einfach Mo Mitchell dazu. Mhm. Ne, wer ihn nicht kennt, Deutschrap und R&B-Legende. Mhm. Auch mit Savage auf Tour gerade wieder. Und genau, dann habe ich die beiden eingeladen, mit zum Battle-Rap-Event von Diltili und Jarambo nach Hannover zu kommen. Und dann haben die gesagt, wir bringen noch einen Kollegen mit. Mhm. Und das war's einfach du. So, das heißt, ich habe euch ja da gesehen, die beiden Kojoten kenne ich ja schon. Und dann war es noch du da. All black, zugetettet, voll soft-spoken, so leise, bedacht. Er ist Schauspieler. Und ich dachte mir so, der sieht aus, als ob der was zu erzählen hat. So, und dann waren wir ja beim Event. Und dann hast du mir nochmal geschrieben, wie krass du dieses Battle-Rap-Event fandst.
Es ist zwei Wochen her und ich bin immer noch hin und weg. Ja. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja. Ich kannte diese Kunstform bisher noch nicht. Ich habe damit noch nie irgendwie, mir ist das noch nie begegnet.
Ja.
Und ich habe das auch noch nie irgendwie mal im Fernsehen gesehen oder bin mal drüber gestolpert. Als mir Mike das erzählt hat, hat er gesagt, Mensch, da passe ich doch überhaupt nicht hin. Das ist doch überhaupt nichts für mich. Okay, dann siehst du halt deine Buddies, lernst vielleicht neue Leute kennen, aber langweilst dich zu Tode. Mhm. Es war
das Gegenteil.
Also, das war mit das Beste, was ich je erlebt habe. Mhm. Das war unfassbar. Das ist so eine krasse Kunstform, wie zwei Leute sich da gegenüberstehen, so eine Textsicherheit haben, über so einen langen Zeitraum. Ich bin ja als Schauspieler, wenn ich auch selbst irgendwie so einen kurzen Text lernen muss.
Ja, man muss auswendig lernen, das ist schwierig.
Ja, da geht es mir schon ziemlich auf den Keks. Und was die Jungs da auf der Bühne, diese drei Performance, das war so unfassbar. Ich ringe heute noch nach Worten. Da wird ja nichts ausgelassen.
Nee,
da wird
also voll auf die Fresse.
Die komplette Familie auch mit reingezogen. Ja. Auch teilweise auch auf Verstorbene werden noch mit hinzugezogen, wo man sagt, oh, alles klar, dann stehst du dann da und sagst, okay, das wäre jetzt so der Zeitpunkt, wo ich den echt so am Kragen packen würde und ihm echt eine Kopfnuss geben würde. Ja. Nein, das ziehen die durch und unfassbar schön ist auch, wie die sich dann zum Schluss respektvoll die Hand geben. Ja. Und was noch schöner war, die komplette Crowd, die Zuschauer. Das ist so eine, wenn es zum Beispiel nur, wenn du auf Rockkonzerten bist, da sind die Leute schon wirklich echt entspannt. Ja, so wenn du zum Beispiel irgendwie auf so einem Rockkonzert bist, als im Publikum, da sind die Leute ja schon entspannt. Aber dort habe ich noch ein viel entspannteres und viel positiveres Publikum erlebt, womit ich gar nicht gerechnet habe.
Das Krasse ist auch, wo du es jetzt sagst, du hast ja wirklich so eine homogene, ganz friedliche, harmlose Masse. Die kommen aber dahin, um zu sehen, dass Leute verbal was ganz Brutales machen.
Genau.
Das ist wirklich absurd. Das ist der Aspekt des Mäskar, da ist aufgefallen, wo du das so beschrieben hast. Das macht eigentlich, also, ist absurd.
Genau, und die Künstler, wenn die sich hinterher wirklich ganz respektvoll dann auch noch so die Hand geben, das hat mich unheimlich beeindruckt. Und natürlich auch die Kunstform. Ja. Da wird alles recherchiert. Mhm. Die wissen ja alles über sich.
Ja.
Da müssen die ja wirklich so in die Tiefe gehen.
Aber hallo.
Und das muss auch richtig schön so in diesem ganzen, mit diesen ganzen Bögen so passen. Das hat mich unfassbar fasziniert. Mhm. Und ich bin großer Fan.
Geil.
Ich bin jetzt ein Riesenfan davon.
Das ist crazy. Deswegen, du musst auf jeden Fall mal, wenn du noch ein bisschen in Berlin bist, musst du auf jeden Fall mal im Laufe des Jahres mal zu so einem Live-Event in Berlin kommen. Das ist nochmal eine Nummer größer. Und nochmal so eine andere Atmosphäre. Das wäre, glaube ich, echt geil. Vor allem, wenn du als Schauspieler siehst du ja auch Aspekte, die, sag ich mal, normale Menschen gar nicht sehen. Ne, da wird ja auch geactet, wie gesagt, Text auswendig lernen. Da wird ja versucht, die Crowd für sich zu gewinnen.
Genau.
Das heißt, du musst ein gewisser Acting-Aspekt ist ja dabei.
Absolut. Das ist eigentlich zu vergleichen mit einem mit Theaterspiel, wo du die wo du die gesamten Zuschauer komplett mit abholen musst.
Ja.
Und das haben die Jungs wirklich geschafft. Mhm. Die haben es geschafft, dass ich mich von den hintersten Rang wirklich ganz nach vorne gekämpft habe.
Ach, du bist einmal, du wolltest
ja,
vom
ja.
Laden sehen?
Ja, ja, ich muss, okay. Man muss das vom Laden sehen, weil ja. das hat noch eine ganz andere Wirkung.
Ja.
Das ist so faszinierend. Also ich lasse mir kein Event mehr irgendwie.
Ja, geil. Das ist geil, weil du kennst ja wahrscheinlich selber, dass Leute auch, also das ist ja dieses Ding, du bist in Berlin und bist Schauspieler. Da ist ja erstmal so ein Stempel drauf. Ne? Ach, guck mal hier. Also in dem Alter ist wahrscheinlich nicht mehr. Aber bei jungen Leuten so, ich spiele in Berlin, ich bin jetzt Schauspieler. Das heißt eigentlich, du machst nichts.
Genau.
So. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Du hast ja bei Tatort mitgespielt, bei Kinofilmen mitgespielt, bei Crooks mitgespielt, also bei High-Value-Produktionen. Und du kennst ja wahrscheinlich dann auch das Gefühl, wenn Leute sagen, also wenn Leute begeistert sind von deiner Arbeit, ne? Wenn du so positives Feedback bekommst. Es ist aber ja ein Unterschied, weil das eine ist ja wirklich live ad hoc Reaction.
Genau. Genau.
Du sagst was und sofort kommt Patsch.
Genau.
Wie im Theater wahrscheinlich auch. Deswegen ja der Vergleich.
Genau.
Und du stehst ja aber vor der Kamera, dann wird es irgendwann ausgestrahlt und dann bekommst du dann wahrscheinlich das Feedback.
Da bekommst du das Feedback und du kannst ja am Filmset, ist das ja, wenn jemand dort irgendwie mal was verhaut, wird die Szene ja wiederholt.
Ja, stimmt.
Und die für Theater ist für mich immer so eine Königsdisziplin. Ich bewundere Theaterschauspieler insofern, dass die wirklich ad hoc funktionieren müssen, wie du sagst, und wirklich auf alles abholen müssen und wirklich alles abreißen müssen. Am Set ist das ein bisschen was anderes. Da hast du natürlich nicht die Response, aber du kannst, wenn du irgendwie mal was verhaust, den Dreh, Cut. Also den Cut und dann nochmal wiederholen.
Aber es ist auch so, dass dann normale Schauspieler, also wie nennt man das überhaupt, Filmschauspieler, haben die dann auch nochmal anderen Respekt vor Theaterschauspielern? Oder ist das so wie beim Battle Rap zum Beispiel, die Industry-Rapper, die jetzt so Alben machen, Konzerte geben, die gucken auf die Battle Rapper, die wissen eigentlich insgeheim, dass das ein bisschen schwerer ist oder dass es sehr anspruchsvoll ist, aber weil die halt größer und erfolgreicher sind, können die das so ein bisschen belächeln. Ist das bei so Kinoschauspielern ähnlich?
Das weiß ich nicht. Ich persönlich selber habe vor Theaterschauspielern den großen Respekt. Ich war mal in einem Theater und hab dort in der ersten Reihe dieses Schauspiel beobachten dürfen. Und das ist was ganz anderes als auf der Kinoleinwand und als auf dem Fernsehbildschirm. Das ist richtig packend. Ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen dazu, also zu Theaterschauspielern stehen. Mein allergrößten Respekt haben die in jedem Fall.
Ja.
Das ist so faszinierend.
Aber hast du es auch mal probiert?
Da habe ich einfach viel zu großen Respekt.
Okay. Das ist nochmal eine andere Ausbildung, glaube ich, auch, oder?
Ich denke schon.
Ja.
Ja. Ich denke schon. Ich selber bin ja kein ausgebildeter Schauspieler. Ich bin ja auch wie die Jungfrau zum Kind
dazu. Bist du reingerutscht?
Ja. Okay. Ich habe mit Schauspielern eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt.
Wie landet man denn dann im Tatort?
Man landet beim Tatort einfach aus der Obdachlosigkeit raus. Ich habe für 2 Jahre irgendwie völlig lost in Hamburg hier und da mal gelebt und war eine Zeit lang auch wirklich übelst auf der Straße und
aber warte mal ganz kurz, das musst du einmal beschreiben. Also wenn du sagst, weil ich sehe, wir wohnen in Berlin, da gibt es viele Obdachlose. Warst du obdachlos oder warst du einfach so ein Couchsurfer?
Eine Gemengelage von beidem eigentlich.
Hast du mal auf der Straße
gelebt? Ja, ich habe auf der Straße gelebt.
Also auf der Straße geschlafen?
Genau, auch. Ja.
Ich habe so einen Gast noch nie hier gehabt. Geil.
Okay.
Wie organisiert man das?
Wie landet man auf der Straße? Also vorher habe ich in Hannover war ich selbstständig.
Ja.
Viele kennen auch die Geschichte. Und bin dann halt so irgendwie durch einige Fehlentscheidungen, durch paar Dummheiten schnell auf der Straße
gelandet. Womit hast du dich selbstständig gemacht?
Ich war im Textil-Einzelhandel. Also es war eigentlich ein ganz nettes Einkommen oder ein ganz nettes Einkommen und Auskommen und es reichte ganz gut. Es war okay.
Okay.
Und haben sich dann halt irgendwie durch Überheblichkeit und durch das und viele andere Sachen so viele Fehler eingeschlichen und irgendwann häufen sich natürlich die Fehler und da kam noch das eine oder andere dazu, worüber wir, also die Geschichte kennen auch viele.
Aber vielleicht von meinen Leuten nicht. Ich meine, musst du, du sagst ja selber schon, du hast es schon zweimal gesagt, das eine oder andere. Das heißt, ich höre daraus, dass du da nicht unbedingt drauf eingehen willst. Mhm. Aber Leute können sich ja denken. Also wenn du Geld hast und auf der Straße landest, dann geht das ja nur durch Frauen, Drogen, Zocken, keine Ahnung, irgendwie so eins von diesen
Zocken
Extremen.
Zocken war nicht dabei.
Ja, okay, gut. Aber es gibt ja nur so ein paar extreme Sachen, wo so ein Absturz möglich ist.
Aber du hattest es schon getroffen.
Okay, gut, dann sagen wir doch, eins davon stimmt auf jeden Fall. Die Leute können raten oder können es in die Kommentare schreiben. Genau, da bist du voll auf die Fresse gefallen.
Ja, ja, klar. Das geht,
und bist
das
aus
geht
der Wohnung schnell raus.
Ja.
Okay, bist auch, und dann, wie ist der erste Gedanke, wenn du, also mein erster Gedanke war zum Beispiel, als ich aus der Wohnung raus musste, okay, ich muss jetzt einen Freund fragen.
Das machst du nicht. Die kennen dich alle so als, die kennen dich alle so als guten Typen, also als Sonnenscheinkind, und sag, da gehst du nicht hin.
Ja.
Da gehst du auch nicht zur Familie. Auf keinen Fall. Die lässt du schön beiseite und haust erstmal irgendwo in eine andere Stadt ab, wo du niemanden kennst, also wo dich niemand kennt.
Okay, krass.
Genau. Das Wichtigste ist, dass dich niemand kennt und dass du dann einfach so ein bisschen so in der Anonymität verschwindest. Ja. Und da gehst du. Vielleicht hast du da mal ein paar Bekannte, pennst mal bei dem, pennst mal bei dem. Eine Zeit lang funktioniert das nicht, da bist du dann wirklich auf der Straße und
aber ich muss, sorry, das ist zu interessant, ich muss immer wieder reingrätschen, das wird noch häufiger passieren. Dich kennt da keiner, okay, aber du siehst ja aus, wie du aussiehst, das heißt, es dauert nicht lange, bis sich rumspricht, es ist jemand Neues in der Stadt. Der, weil du hast, dieser Wiedererkennungswert ist zu hoch. Das heißt, es dauert ja nicht lange, bis du die Anonymität in der neuen Stadt dauert ja nicht lange. Soll ich was sagen, was mein Gedanke wäre, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt so wäre nach dem Motto, ich kann es keinem erzählen, ich kann, also jetzt geht es sowieso nicht mehr, aber ich denke mich in der Lage, wo mich niemand kennt, außerhalb von meinem Kreis, ich falle voll auf die Fresse, habe keine Wohnung, habe keine Möglichkeit und gehe in eine neue Stadt. Mein erster Gedanke wäre, ich muss eine Frau kennenlernen und die von mir überzeugen und die emotional mit reinholen, dass ich bei der eventuell nächtigen könnte. Das wäre mein erster Gedanke gewesen.
Okay.
Was war dein erster? Oder wie,
Überleben. Überleben. Einfach nur überleben. Also geeignete Schlafplätze finden.
Wie denn? Weil das, also guckt man dann wirklich so, okay, hier ist eine Brücke, da ist wenig Wind.
Genau. Das ist das krank. Und also diese Bankvorräume sind auch ganz praktisch. Wenn da jemand irgendwie Geld abheben will, du gehst dann hinterher, du sagst, okay, alles klar, ich will nichts von Ihnen, ich will einfach nur da hinten in der Ecke pennen und eine halbe Stunde später.
Du warst einer von denen, die, wo man sich beim Automaten immer denkt, so, geh mal zur Seite, du lachst da selber.
Ja.
Ist das krass.
Und halbe Stunde, aber das dauert nicht lange. Halbe Stunde später sind meistens immer irgendwelche Sicherheitskräfte da oder Polizisten, und die bitten dich dann raus. Und dann machst du das Spiel dann die ganze Nacht mal durch. Und das war so eine ganz, ganz dunkle Zeit, und ich bin froh, dass ich da weg bin.
Man kann sich das auch gar nicht vorstellen.
Es ist wirklich.
Weil du wirkst smart, du siehst gepflegt aus, du kannst gut reden. Man kann sich nicht vorstellen, wieso jemand sich denkt, okay, hier in der Sparkasse schlafe ich heute.
Es geht schnell.
Ja.
Wenn einem wirklich alles total
egal ist. Ja, du bist ja auch nicht der
Erste. Wenn man einfach so die Karre mal einfach gegen die Wand fahren möchte.
Ja.
Und dann ist das so. Dann ist das und so Familie, die Entscheidung.
Du, Türke bist du, ne?
Ja, ja.
Also beide Eltern türkisch?
Ja.
Okay. Das heißt, wussten die eine Zeit lang gar nicht, wo ihr Sohn ist?
Nein. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ja.
Also, das ist dann so in einem Kulturkreis bei uns jetzt unbedingt nicht gern gesehen, und aus Scham gehst du dann da auch nicht hin.
Ja, ja, klar.
Als Scham klopfst du dann auch nicht an die Tür. Und das ist auch gut so. Und das ist dann auch irgendwie.
Findest du? Finde ich gar nicht.
Also im Nachhinein natürlich nicht.
Ja. Klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, oder wenn du jetzt Kinder hättest, dann willst du ja, wenn die in die, also du ziehst die ja so, dass wenn die auf die Fresse fallen, dass die erste Person, bei der sie sich melden, egal was passiert, ob Straßenstrich, Vergewaltigung, Obdachlosigkeit, Drogensucht, Spielsucht, du versuchst ihr so zu erziehen, dass du die erste Person bist, bei der sie sich melden.
In jedem Fall, ja, natürlich, klar. Aber ich konnte da halt einfach nicht so über den.
Andere Generation, anderer Kulturenkreis.
Genau. Ich konnte da einfach nicht so irgendwie über den war dann der falsche Stolz da.
Ja.
Aber das war eine gute Zeit. Dadurch bin ich eigentlich auch zum Film gekommen.
Ja. Hat irgendein Produzent Geld abgeholt und war so, hallo, ja, hast nicht mal Lust auf einen Tatort? Wie geht das?
Ich bin tatsächlich unter der Brücke von einem Fotografen angequatscht worden. Und zwar war das so ein ganz verregneter Novembertag. Das war so
kalt.
Es hat genieselt.
In Hannover oder wo war das?
In Hamburg.
In Hamburg.
Und da kam so ein Fotograf und sagte, Mensch, kann ich mal Bilder von dir machen? Und ich war der Meinung, was will der jetzt
für Bilder Voll makaber.
Von, ja, eigentlich. Was will der für Bilder von mir machen?
Ja.
Der erste Gedanke war wahrscheinlich so ein Fotograf, der fotografiert dann so Obdachlose, ja, genau, oder Leute in ihrem Unglück und stellt das so aus irgendwie in so einer Galerie oder macht da so ein Hochglanzbildband raus
Voll
und
makaber.
Ich habe den weggejagt. Also verpiss dich, was willst du Bilder von mir machen? Du, sagt er, ich bin auf der Suche nach Darstellern, sagt er, wir drehen da mit Armin Rohde und Barbara Auer Nachtschicht und da brauche ich ein paar Statisten.
Ja.
Und das umso mehr habe ich denen dann gesagt, ich bin kein Schauspieler, sage ich, hau ab, verschwinde. Und
Armin Rohde bei dem Namen, kannst du den Namen damals schon?
Ich kannte Armin Rohde und ich habe gedacht, der will mich irgendwie pranken oder so.
Ja.
Was will denn der? Ich war dann auch dicht bis oben hin und ich sage, verschwinde. Der ließ nicht locker. Du sagst, dann drehen wir. Wir sind da in der Asklepios-Klinik in Hannover, in Hamburg, sagt er, in Eppendorf. Und dann meldest du dich einfach unten beim Pförtner.
Mhm.
Und der leitet dich dann durch. Und da war so die Überlegung, was hast du eigentlich zu verlieren? Was hast du nichts zu verlieren? Stehst du eh mit dem, bist doch eh. Und weiter runter kannst du doch nicht fahren.
Ja.
Du lebst auf der Straße.
Ja, so. Minimum kannst du eine halbe Stunde beim Pförtner da liegen.
Genau.
Was soll passieren?
Ich gehe hin. Und das war so ein.
Mit so, du konntest, also ich komme da nicht drauf klar. Man kann ja dann auch nicht duschen. Das heißt, du bist ein Obdachloser. Du stinkst, du bist dreckig.
Genau.
Du hast diese zerfetzte Kleidung an, gehst dann zu diesem Pförtner und sagst was.
Ich bin hier zum Dreh und dann bin ich weitergeleitet worden. Dann war es so in diesem Wartebereich, wurde das Set aufgebaut.
Hm.
Da war dieser riesengroße Bereich. Das waren zwei Drehtage. Das werde ich nie vergessen. Das war das schönste Erlebnis, was ich hier hatte. Und da bin ich mitten in den Dreh reingerutscht. Alles war so in der Vorbereitung, die ganzen Lichter wurden aufgebaut, die ganzen Ton und die ganzen Komparsen waren schon da. Technik, alles wurde aufgebaut, Requisite, Kostüme,
da kommt ein Obdachloser rein und die sagen, nee, der gehört zum Dreh oder wie?
Ich bin da rein, hab dann so von den zuständigen Leuten, pass auf, du sitzt hier, ich sollte einen Junkie spielen im Wartebereich. Das passte natürlich ganz gut. Und dein Job ist einfach nur, wir haben jetzt hier eine Geiselnahme und du stehst auf und beschwichtigst und sagst, alles gut, alles gut. Und das war mein Part und da haben wir zwei Tage dran gedreht.
Das heißt, aber wo hast du denn dann geschlafen nach dem Dreh?
Auf der Straße.
Und keiner von denen, also die wollten, dass du drehst. Und keiner von denen hat gesagt, hör mal zu, für dein Trouble, hier ist ein Motel One.
Nein, du kannst, das war ein Komparsenjob.
Das ist doch scheißegal, aber du bist doch ein Mensch.
Ja.
Ich bin ein Fotograf. Ich bin schon so dreist und denke mir, wenn ich weiß, was ich dir Gutes tun kann oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich auch, okay, du warst natürlich auch im anderen Zustand, du warst aggressiv, aber komm da einfach dahin, dann kommst du dahin und ich hätte gesagt, ey, voll schön, dass du da bist, du bist Komparse, du musst das und das machen. Hast du eigentlich wirklich keinen Schlafplatz? Ja, hast du doch gesehen. Sag ich, okay, weißt du was, hier sind 30 Euro. Zumindest für die zwei Tage.
Das war mir egal. Sag mal, ich war dort völlig in einer anderen Welt. Das war für mich, als wenn du den Himmel mit den Fingern berührst. Das war das schönste Erlebnis,
was ich hatte. Ja, glaube ich, in der Diskrepanz.
Das ist, da am Set zu sein und mit solchen Leuten direkt auch am Set spielen zu dürfen.
Ja.
Da denkst du gar nicht dran. Das habe ich
komplett ausgelassen. Warst du direkt wieder
nüchtern? Da war
er natürlich. Oder fokussiert?
Ja, natürlich, klar. Erstmal das. Du musst ja hochkonzentriert sein.
Ja.
Diese Szene wurde ja aus allen Blickwinkeln aus 10.000 Kameraperspektiven.
Kann man die noch irgendwo sehen?
Immer wieder, wahrscheinlich irgendwie noch Nachtschicht Cash and Carry.
Nachtschicht Cash and Carry. Carry, okay, ja. Das müssen wir auf jeden Fall einblenden.
Genau.
Kannst du es speichern? Dass wir es noch einblenden, auf jeden Fall. Nachtschicht Cash and Carry, dass wir die Szene raussuchen. Das ist, ja.
Und das war so eine, das war so ein geiler Trip. Das war das Schönste, was ich erlebt habe. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, jetzt irgendwie ein Hotelzimmer zu nehmen. Wir waren den ersten Tag 14 Stunden am Set und am zweiten Tag waren wir 16 Stunden am Set. Das war, da denkst du nicht an Übernachtung. Das war völlig egal.
Ich habe auch einen Denkfehler, weil ich denke mir so, das ist ja das, was du die 16 Stunden, ist ja keine 16 Stunden Arbeit für dich, dass 16 Stunden nicht da sein müssen.
Genau, ja. 16 Stunden einfach darüber am Kopf und Boden und am Füßen.
Krass.
Und da haben wir zwei Tage abgedreht. Und das war. Und da bin ich dann halt. Da habe ich mich dann so reingekniet.
Ja.
Da gab es dann noch im Anschluss, hat mich dann noch einer am Set angesprochen. Du sagte, wir drehen hier für einen Sicherheitsschuhhersteller einen Werbespot. Hättest du da Bock mitzumachen und so?
Kann direkt einen Folgeauftrag.
Ich sag, wo ich schon mal hier bin, kann ich machen.
Wie absurd. Also das kann ja ein normales Gehirn gar nicht verarbeiten. Nee. Ich bin in den Niederungen und dann darf ich damit machen und jemand kommt und sagt, hast du vielleicht noch Lust darauf? Wie verarbeitet man das?
Es war ein Rausch, war ein kompletter Rausch, war richtig schön. Da haben wir den Werbespot gedreht, da gab es dann auch eine verdammt gute Gage, ich habe damit gar nicht gerechnet. Es gab also eine super Gage und mit der Gage habe ich dann Monteurszimmer gemietet in Hannover. Bin dann zurück nach Hannover.
Ja.
Und hatte endlich wieder darüber am Kopf und Boden unter Füßen. Die erste Nacht, weiß ich, habe ich mich unter die Dusche gestellt und zwei Stunden am Stück geduscht.
Ja, das glaube ich, kann ich mir so vorstellen.
Es ist schon ein richtig geiles Gefühl, zwei Stunden am Stück kochend heiß
zu duschen. Natürlich heiß, ganz klar.
Um diesen ganzen Mist der Vergangenheit einfach mal wegzuwischen und dann habe ich mich da halt in den Film reingekniet. Ich habe durch sehr gute Freunde, Bekannte und durch den engeren Kreis die Motivation auch dafür bekommen, weiterzumachen.
Ja.
Dann kam noch ein Folgeauftrag für Großstadtrevier, da habe ich dann auch irgendwie so einen Banditen gespielt und dann kam hier noch was und dann bin ich nach Wien gegangen, der Liebe wegen. Bin dann
von der Hamburger Brücke nach Wien, die lebenswerteste Stadt
absolut, der Welt. Ja. Und habe da angefangen dann zu drehen. Hab mir da, denke ich mal, einen ganz guten Namen machen können im Filmbereich. Und dann kam wieder der große Schritt nach Deutschland, weil hier wird ja viel mehr gedreht. Ja. In Berlin wird richtig viel gedreht.
Ja.
Und dort dann hier wieder
aber
durchzustarten.
Von welchem Jahr reden wir, als der Fotograf dich in Hamburg?
Das ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her. Das war 2018.
Da warst du ja schon irgendwie Mitte 40 oder so.
Hm.
Crazy. Hm. Hattest du irgendwann mal, musst du auch nicht beantworten, aber hattest du irgendwann mal
Gedanken? Ja, die hatte ich schon.
Okay.
Ja, die hatte ich
schon. Also aber nie so den Zwischenschritt noch, keine Ahnung, irgendeinen Spot ausgesucht oder richtig durchgeplant oder kurz davor?
Ich war einfach viel zu feige dafür.
Ja.
Viel zu feige. Einfach, man ist wirklich zu feige. Und ich habe mit sehr vielen Menschen sprechen können darüber.
Das ist super.
Auch so wirklich so im Thema Freitod. Viele, die das auch wirklich hinter sich haben.
Versucht
haben. Mhm. Man ist froh, dass man lebt.
Ja.
Also das Leben ist schon wirklich, es gibt einen Film, das Leben ist schön.
Mhm. Ja.
Das Leben ist verdammt schön.
Ja, ja.
Mit allen Höhen und Tiefen ist es verdammt schön.
Und das ist auch eine gute Story und ein gutes Beispiel dafür, dass grob gesagt, egal wie schlimm, klar hast du natürlich auch Glück gehabt, so, aber egal, also man sieht ja anhand dessen, also deswegen, ich erzähle ja auch viel von meiner Story, die ist natürlich nicht ansatzweise so wie deine, aber es gibt wirklich tragische Stories, die es dann irgendwie geschafft haben, normal zu werden oder sogar erfolgreich zu werden. Und das ist, glaube ich, eine Riesenhilfe, wenn man sowas mal hört, weil ich denke mir gerade selber so, ich weiß gar nicht, was ich an der Stelle gemacht hätte. Also das ist, deswegen Hut ab auf jeden Fall dafür. Und was mir eben noch eingefallen ist, das heißt, du musst ja auch ein gewisses Schauspieltalent haben, weil wenn du jetzt, also das ist wieder mein Comedy-Hirn leider, du bist ein Obdachloser, dann bekommst du halt diese Chance und dann kannst du aber nicht schauspielern. Mhm. So, aber anscheinend hast du es ja gut gemacht. Die Leute haben dich ja gesehen und gedacht, okay, den hätten wir gern dabei. Und dann haben wieder jemand das gesehen und gedacht, okay, hast du nicht Lust hier drauf?
Genau. Also die erste Handlung war natürlich eben, sich immer sofort in irgendwelchen Agenturen einzuschreiben. Mhm. Und mit Produzenten, Regisseuren, Castern und Besetzungsagenturen irgendwie in Verbindung zu treten und zu sagen, hi, hier bin ich. Ich habe das und das schon gemacht. Und vielen reicht das nicht. Da muss schon wirklich eine Menge mehr sein. Da musst du, also der Schauspielberuf ist wirklich ein Lehrberuf.
Ja.
Es ist wirklich ein Ausbildungsberuf. Nicht umsonst gibt es eine Ausbildung dafür. Mhm. Also wenn ich jetzt nur Mehl, Wasser, Hefe und Salz irgendwie vermischen kann, macht mich das nicht zum Bäckermeister.
Ja.
Sondern man muss wirklich, das ist ein Handwerk. Man muss es lernen. Mhm. Ich habe die Gelegenheit leider nicht bekommen. Ich habe für die Schauspielschulen war ich zu alt.
Ja.
Und für die privaten Schulen, die sind unbezahlbar. Also die
Schauspielschulen sagen wirklich so, nee, du bist jetzt so und so alt, das geht nicht.
In Wien waren zum Beispiel so, bis 28, dann ist Schluss. Und dann geht es halt nur noch in Privatschulen. Und die kosten dann so, die kosten wirklich eine Stange Geld.
Aber wie dumm ist das? Ich meine, es gibt ja so viele Stars, also Weltschauspieler, die erst mit 50 durchgebrochen sind.
Genau.
Und die sagen aber mit 28, danach bilden wir nicht mehr aus.
Genau. Ist leider so. Finde ich auch schade.
In meinem simplen Denken ist das ein Todesdenkfehler, ein Logikfehler auch.
Man kann es anders machen. Man kann sehr viele Workshops besuchen.
Ja.
Das habe ich gemacht. Privatstunden nehmen. Das geht auch sehr gut. Viele Schauspieler geben Privatstunden.
Ja.
Man kann auch sehr, sehr viel durch Zugucken lernen.
So.
Filme gucken, wirklich bis einem die Augen rausfallen. Also wirklich Filme gucken, nochmal gucken, wie die Figuren analysieren. Warum macht er das so? Warum spielt er so? Warum dreht er sich jetzt so hin?
Ja.
Warum nimmt er jetzt genau diese Tonlage an? Wo geht der Blick jetzt hin? Und all diese Dinge. Ich habe Filme angeguckt, einen und den gleichen Film, bis ich den auswendig
konnte. Ich glaube, du guckst Filme, glaube ich, so wie ich Comedy gucke. Also nicht so als nice, ich will lachen, sondern verstehe. Oh, das, okay. Ah.
Ganz genau. Das bringt natürlich die Menschen, mit denen man den Film guckt, wirklich auf die Palme.
Immer alleine machen. Muss immer alleine machen.
Dass man nicht mal sagt, so kann man nicht mal in Ruhe einen Film gucken. Guck mal, siehst du, da kommt das Licht von da oben. Und warum strahlt er ihn so an?
Ja.
Also man analysiert das und das ist dann mein Handwerk.
Ja.
Einfach zu gucken, wie mischt der Bäcker diese Zutaten zusammen. Und so schaue ich, wie verhält sich diese Figur auf der Mattscheibe? Warum spielt er das so? Und dann spule ich auch 20 Mal zurück und gucke mir die Szene auch mal genau an.
Aber das ist ja wahrscheinlich, weil du bist ja so, sag mal so, semi-professionell, weil du hast ja jetzt nicht die klassische Ausbildung genossen.
Leider nicht.
Hast alles so learning by doing.
Genau.
Ne? Hast halt so semi-professionelle Expertise. Ich weiß nicht, also es kann natürlich auch positiv sein, weil das so eine gewisse Unbefangenheit ist, weil wenn ich jetzt auf Comedy runterbreche zum Beispiel, es gibt Comedians, die fangen an, nachdem die Workshops gemacht haben oder nachdem die Bücher gelesen haben. Und das ist aber in meinen Augen der falscheste Start, den du machen kannst, weil du bist ja dann schon, also bevor, also du sollst ja du selber sein auf der Bühne. Mach doch erstmal. So, und nicht schon, es gibt die Regeln, mach dies, so, das, sondern mach doch erstmal.
Das stelle ich mir dann auch wirklich auf der Bühne sehr, sehr statisch vor, das ist sehr hölzern.
Ja, klar.
Als Comedian musst du die Leute hier irgendwie abholen.
100 Pro. Du musst zum Lachen kommen.
Die musst du irgendwie catchen.
Ja, genau. So,
und da hast du auch nur wirklich eine einzige Chance. Und ich bezweifle stark, dass das irgendwie mit so einer Technik zu machen geht.
Es gibt Techniken, womit man so Jokes aufbessern kann oder so. Es gibt so kleine Kniffe, aber das sind keine Kniffe für Anfänger. Mhm. Also wenn du Anfänger bist, musst du erstmal dein Funny, dein Lustig finden. Mhm. Mach das, was du lustig findest.
Genau.
Und fall damit vielleicht auf Schnauze, werd besser. Wenn du kein Talent hast, hör auf. Mhm. Und dann machst du vielleicht mal einen Workshop für die Weiterführung. Mhm. So, aber andersrum, vor allem man sieht es auch. Mhm. Das Publikum hat vielleicht keine Ahnung, warum du so auf der Bühne bist, aber die fühlen, da ist irgendwas,
genau.
Da ist irgendwas unnatürlich.
Genau.
So. Ja, crazy, ey. Also bei Großstadtrevier, Krux.
Genau.
Tatort.
Tatort Wien waren kleine Rollen. Tatort Ludwigshafen haben wir jetzt was etwas Größeres gehabt. Für den Kinofilm Hochschlemmer sucht das Glück stand ich mit Harvey Kerkeling letzten Herbst vor der Kamera.
Ja. Der ist so eine Legende.
Ein Profi.
Ja.
Ein richtiger Profi.
Der ist Profi, weil der es ja schon seit Jahrzehnten macht, aber der ist auch ein absolutes Naturtalent.
Ja.
Also ich habe mir seine Doku reingezogen und der ist einfach, der ist so auf die Welt gekommen.
Ein bewundernswerter Künstler.
Ja.
Wirklich, also Hut ab. Großartig.
Ich bin auch Zeit meines Lebens reingezogen. Das ist natürlich, aber deswegen, ich habe, also ich würde auch gerne wissen, so, du hast ja mit diesen ganzen großen Namen gearbeitet und so wie ich dich einschätze, du bist ja jetzt sehr, was auch selbsterklärend ist, durch die Story so ein bisschen sehr, sehr positiv und alles ist, ich nehme alles mit, ist alles schön, aber machst du auch Abstufung nach dem Motto, der war, also ich verstehe, warum der eine Legende ist, der war besonders krass, oder schreibst du so jedem zu, das, was der für sich macht, das ist schon gut? Oder gab es auch negative Sachen, wo du dachtest, so, ey, Filmindustrie,
Es gab also bisher jetzt ich bin jetzt genau 8 Jahre dabei. Mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen, die eine oder andere, sag mal, negative Begegnung von Kollegen. Ich hatte das Glück, wirklich ganz, ganz, ganz fantastischen Menschen begegnen zu dürfen. Von den Künstlern mal abgesehen, was ich besonders bewundernswert finde, ist die Arbeit nicht, also auch vor der Kamera ist wirklich wunderschön, aber ich bewundere, meine größte Bewunderung gilt dem Menschen hinter der Kamera. Wie viele Menschen am Set sind und wenn du das fertige Werk siehst auf der Kinoleinwand und im Fernseher, ist einfach nur so eine ganz profane Szene zwischen zwei Menschen. Und wie viele Menschen dahinter arbeiten. Das ist so unfassbar. Das ist wie ein hochkompliziertes Uhrwerk, wo alles auf die Nanosekunde funktioniert.
Ja.
Da ist Licht, da ist Ton, da ist Technik, da ist Kostüm, da ist Maske. Das
ist ein Orchester, ne?
Das ist wirklich ein richtiges, großes Orchester.
Also Director sein ist,
genau.
Das geht nicht.
Und all diese Apparatur unter einen Hut zu bringen für einen klitzekleinen Moment, das war, als wir da 2 Tage gedreht haben, da in Hamburg für Nachtschicht. Wir waren 14 und 16, insgesamt waren wir knapp 40 Stunden am Set. Und da habe ich zu dem einen gesagt, so als wir fertig waren, ja, jetzt habt ihr den Film ja im Kasten. Und er guckte mich an, welchen Film im Kasten? Ja. Sag ich, ja, wir haben doch den Film hier gedreht. Da sagte er, das, was wir hier 2 Tage gedreht haben, sagte, sind vielleicht 90 Sekunden im Fernsehen. Ich hab das nicht gepackt.
Ja.
Ich habe gesagt, Moment, warte mal, draußen sag ich stehen, das ist, also draußen ist so ein Parkplatz, der ist so groß wie ein Fußballfeld. Da stehen LKWs, Sattelschlepper, Sprinter, sag ich, und das alles für 90 Sekunden.
Ja.
Sag ich, das Catering, das sind Klos. Und das war ja so eine freie Fläche. Ich stell mal vor, es wird irgendwas in der Stadt gedreht.
Ja,
du musst ja so eine komplette Straße absperren.
Der Aufwand ist nicht in Worte zu fassen. Und ich stell mal vor, das war ja nicht mal eine große Produktion. Jetzt stell dir mal vor, was Hollywood macht.
Genau.
Und jetzt ist ja auch noch eine Zeit, wo so, das ist ja jetzt nicht gerade Filmhochzeit. Es gab ja die goldenen Jahre oder nennst Jahrzehnte, wo Budgets da waren und wo Leute in die Kinos geströmt sind. Das heißt, das ist ja eine abgespeckte Variante, was du genau erlebt hast.
Und trotzdem steckt da so viel Mühe und Arbeit hinter von Menschen, die auch davon leben und die auch dafür leben. Ja. Und für die Menschen hinter der Kamera ist also da empfinde ich die größte Hochachtung.
Ja,
wie das alles funktioniert, um Menschen wie dann uns einfach so 2 Minuten mal kurz so richtig ins rechte Licht zu rücken und eine Geschichte zu erzählen. Das fängt ja auch schon mit der Geschichte an. Jemand hat ja irgendwie eine Story im Kopf und die bringt er zu Papier. Und da muss er Menschen finden, die das mit ihm umsetzen. Und für diese Leute, da braucht er Licht, Ton, Technik, Kostüm, Maske. Allein schon was so eine Maskenbildnerin. Mir ist mal für eine Szene kurze Szene mal, die sind die Tattoos weggeschminkt worden.
Okay.
Da saß ich 1 Stunde und 40 Minuten in der Maske. Mhm. Und ich habe ihr dabei zugesehen,
wie sie diese ganzen. Und die macht das gerne.
Man hat das auch gesehen, weil mit was für einer Leidenschaft sie diese Farben gemischt hat und probiert hat und alles Mögliche und mich dann komplett so untätowiert und für eine klitzekleine Szene. Ob sie Maskenbildnerin ist, was die Kostümbildner für Arbeit haben, ob es auch jetzt irgendwie so ein neuer Film ist oder auch so ein historischer Film, wie viele das Menschen Beispiel, dahinter arbeiten.
Sorry nochmal. Das zum Beispiel, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, also ich denke mir als Zuschauer, denke ich mir so, nee, das ist zu viel Mühe.
Ja.
Also wenn ein Film in einer anderen Zeit spielt, sei mir nicht böse. Alles. Autos, Klamotten, Häuser, Straßen. Du musst auf alles achten, wenn du in der Vergangenheit. Das ist doch.
Genau.
Sei mir nicht böse.
Und das ist wirklich eine richtig schöne Arbeit.
Ja.
Das ist unheimlich schön, den Menschen dabei zuzugucken. Und man kann sie auch nicht loben, weil sie nehmen das so als selbstverständlich in sein.
Ja.
Das ist ja nichts Besonderes.
Das ist schon was Besonderes.
Die sind alle so bescheiden. Und im Gegensatz natürlich zu den Menschen, die vor der Kamera sind, die
krass,
alles,
ne?
Das ist genau die alles das andere bescheiden sind. Aber die Schauspieler sind eigentlich gut, sie sind nice to have, aber der wahre Zauber findet halt hinter der Kamera statt.
Also deine These ist, Schauspieler werden mehr glänzen gelassen, als dass die selber glänzen.
Genau, ja.
Okay.
Meine Hochachtung gilt den Menschen hinter der Kamera.
Ja. Jetzt ist das auf jeden Fall ausdrücklich formuliert. Ich denke, das dürfte auf jeden Fall rübergekommen sein. Das Ding ist, so wie du aussiehst, hätte man jetzt vor 20 Jahren gesagt, ja gut, für was willst du jetzt spielen? Aber theoretisch ist ja jetzt, also wenn du dir, guckst dir 4 Blocks an, guckst dir Crooks an, alle Serien, also 4 Blocks hat ja sowieso alles zerfickt, und guckst dir jetzt diese ganzen Serien an, wo Untergrund, Kriminalität, Deutschland, Großstadt, Tattoos, kultureller Background, das müsste eigentlich genau deine Zeit sein. Für Rollen.
Genau.
Oder auch für größere Rollen.
Genau.
Hast du irgendwas in Aussicht oder hast du Hoffnung oder bist du zufrieden, wie es so läuft? Oder spürst du selber, dass der Typ gefragter ist denn je? Auch innerhalb dieser 8 Jahre?
Ich liebe den Bösewicht.
Mhm.
Ich liebe den abgöttisch. Ich liebe wirklich diesen Willen und also das ist so eine unfassbar geile Figur, weil man kann da einfach am Set die Sau rauslassen.
Aber könntest du mir jetzt mich angucken und mir damit drohen, dass du mich umbringst?
Und weh. Wir können ja gleich mal raus. Es ist die Figur ist einfach schön. Man kann nämlich einfach konsequenzlos und ohne juristische Folgen
rauslassen. Ne? Das denke ich mir auch manchmal so, weil ich habe ja auch so voll die Befindlichkeiten, so ich habe voll die vielen Ideen und ich bin ja auch zu Hause, wenn ich so bin, was ich da alles zu Hause mache. Ich denke mir auch manchmal so, ich würde so gerne mal in eine Rolle schlüpfen, wo ich dann einfach machen kann.
Genau.
Und das Privileg hast du einfach.
Das ist unfassbar schön. Das ist also das Wichtigste ist natürlich wirklich echt ohne juristische Konsequenz. Damit hat man einfach viel zu viel
steht im Drehbuch.
Aber es ist eine unheimlich schöne Rolle. Und sie gehört halt einfach dazu.
Ja.
Es ist eine Geschichte Und eine Geschichte braucht Gut und Böse.
Ja, ja, voll.
Und natürlich siegt immer das Gute. Hoffentlich bleibt es auch so. Aber ich sterbe gerne am Set.
Aber es gibt auch, das stimmt, sterben muss ja auch. Aber es gibt ja auch wirklich so Bösewichte, in die, mit denen sympathisiert man einfach auch. Aber es gibt so welche, es ist ja das Krasse beim Film. Mhm. Also also für mich als Laie ist das auch, oder als reiner Rezipient ist das auch ein riesen Qualitätsmerkmal, wenn ich für irgendjemand was empfinde. Ich will nicht, dass der stirbt. Oder ich hasse den.
Das sieht man ja bei Danny Trejo. Ja?
Ja.
Dem
Legende.
Machete. Ja?
Ja.
Ein Bösewicht, den man einfach nur lieben kann. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich das Target. Ne? Also da soll die Reise hingehen.
Oder auch, wie heißt nochmal, Javier Bardem,
genau.
No Country for Old Men.
Ja, genau.
Ne? Du findest den lustig, der ist ein Vollpsycho, der Leute wegwichst, aber du hast den aber nicht. So.
Hey. Und da soll die Reise hingehen, dass man einfach sagt, okay, da ist jetzt so irgendwie so ein Fußabdruck da. Es wird ein langer, langer Weg sein. Und ich hoffe, dass ich diesen Beruf ausüben kann, wirklich bis zum letzten Atemzug. Ich fände es schön.
Ja, du bist Mitte 50, ne?
Ich bin 55.
Und siehst todesfresh aus. Das heißt, du hast ja locker noch 10 Jahre, wo du auch so, keine Ahnung, dich bewegen kannst. Wo es nicht, kennst du jetzt zum Beispiel Liam Neeson? Hm. Langsam wird's. Sei mir nicht böse, jetzt kannst du nicht mehr über eine Mauer springen.
Aber
96 Hours, schwierig ist.
Aber er hat, er ist gut, noch im gutem Sattel. Ne?
Also. Ja, aber 96 Hours war so, okay, kaufe ich ab. Aber so danach kamen ein paar Sachen, wo ich mir dachte, weiß ich nicht. Denzel Washington, für mich einer der Top 5 Schauspieler aller Zeiten. Equalizer jetzt nochmal innerhalb von 17 Sekunden, ich weiß nicht. Also ich weiß ja, dass du eigentlich so lange zum Aufstehen brauchst, deswegen. Aber du bist ja fresh für dein Alter, du stehst ja am Saft, du machst auch Sport.
Ja, täglich.
Weil du auch das Ziel hast, wahrscheinlich, also du willst, das ist ja zum Beispiel geil, das braucht man ja bei Comedy leider nicht. Ich muss nicht in Shape sein, um Comedy zu machen. Aber für Schauspiel, weil in Shape sein ist ja was Geiles, und für Schauspiel kommt es dir ja voll zugute.
Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend. Das Anstrengendste ist am Schauspiel nicht das Spiel selber, sondern die Wartezeit. Du wartest. Also okay. Du kommst ans Set. Ich kann zum Beispiel mal so vom Musikvideodreh für einen Rapper haben wir in Wien.
Wie heißt der?
Nasaj. Da haben wir gedreht. Da waren wir um 14 Uhr am Set. Und ich hatte eine ganz gute Rolle. Ich musste einen Molotow-Cocktail werfen. Und das war dann die Schlussszene. Ja. Wir waren am Set um 14 Uhr und meine Szene wurde gedreht um 5.30 Uhr morgens. Das heißt, 12, 14, nach 14, 16 Stunden hatte ich meinen Einsatz.
Warum musst du um 14 Uhr da sein?
Ja, also du musst aber da sein. Das ist der Plan und der kann dann vielleicht umgeändert werden oder sonst etwas. Du kannst irgendwie, also das war der Plan und das war auch okay. Und das ist häufig bei Dreharbeiten auch so. Du hast eine kurze Szene, aber du musst am Set sein. Und da diese ganze Anspannung und man verfolgt das ja auch, was passiert da jetzt. Ne? Und das ist jetzt mein künftiger, das ist jetzt in der nächsten Szene mein Gegenspieler. Wie muss ich mich denn auf den einstellen? Ja. Wie tickt der? Wie funktioniert der?
Du musst auch im Modus vor die Kamera kommen.
Genau, wo muss ich mich da hinstellen? Oder häufig ist das so, dass man sagt, okay, alles klar, jetzt ist die Kamera jetzt nur auf ihn, aber er braucht jemanden zum Zuspielen.
Ja.
Ich stelle mich dorthin als Gegenspieler, dass er einen Punkt hat.
Ja.
Und dann gestikuliere ich dann auch oder arbeite mit der Mimik, dass er wirklich weiß, so muss ich muss jetzt reagieren. Okay, es ist sehr, sehr anstrengend. Du brauchst wirklich eine körperliche Fitness.
Ja.
Das ist, deswegen gehe ich auch jeden Tag zum Sport. Aber das Warten ist das Anstrengendste.
Okay. Aber wenn du 14 Uhr da bist, wirst du auch für den ganzen Tag bezahlt, hoffentlich.
Ja, ja.
Okay.
Also du wirst jetzt nicht für die Szene bezahlt, sondern du
für hast deine Zeit.
Genau, für die gesamte Zeit.
Okay. Aber ist es schon so weit, dass du musst schon nebenbei noch arbeiten gehen, weil jetzt nicht so viele Rollen am Stück, große Rollen am Stück sind, dass du jetzt davon gut leben kannst?
Keiner da. Also es gibt wenige, die davon gut leben können. Das ist in Deutschland
jetzt auch
kein. Ja, es ist in Deutschland jetzt auch wirklich kein Geheimnis, dass man vom Schauspiel allein wirklich nicht leben kann. Und du hast ja auch diese drehfreie Zeit. Du hast also wirklich mal so 3 Monate, 4 Monate, wo nichts gedreht wird. Was willst du da machen? Ah, okay. Ich kann nicht zu Hause rumsitzen.
Wann ist das immer so?
Das ist überwiegend dann über die Wintermonate wird wenig gedreht.
Okay.
Dann gibt es natürlich auch ein Sommerloch. Das verschiebt sich. Also kann morgen was reinkommen. Mhm. Müsste dann irgendwie, das kannst morgen eine Anfrage kriegen, die sich lohnt. Aber es kann auch sein, dass du mal 3 Monate wirklich das Telefon echt auf gar nicht stumm funktioniert.
Für was war das E-Casting, was du heute gemacht hast?
Das war für einen Film, für einen Krimi in Rumänien, mhm, in englischer Sprache. Da musste ich ein E-Casting abliefern. Da ist ein größerer Drehzeitraum. Mal schauen, da sind noch andere Leute noch im Rennen. Hoffentlich mache ich das.
Aber Englisch könntest du auch?
Bitte?
Also Englisch könntest du
Englisch,
auch?
In Englisch drehe ich auch, ja.
Und was ist eigentlich was mit türkischen Produktionen?
Da habe ich mich bisher noch nicht ganz rangetraut. Ich finde die deutsche Filmlandschaft eigentlich schön.
Ja.
Ich finde die deutsche Filmlandschaft insofern sehr, sehr schön, weil erstmal bin ich mit dem aufgewachsen. Man erinnert sich, also nehmen wir mal Tatort. Man ist so ein
haben deine türkischen Eltern Tatort geguckt?
Ja. Ja.
Geil.
Sonntag war Tatort.
Ja, meine Mutter auch. Ja.
Sonntag war Tatort. Und wurde auch wirklich, also das war fester Bestandteil, sonntags war Tatort. Und so als kleiner Bub erinnert man sich, ist man dann noch gewaschen worden, geduscht, und hat man so einen frischen Schlafanzug gekriegt. Ja. Und dann musste man eigentlich um 8 Uhr ins Bett.
Ja.
Und man hat sich dann irgendwie, keine Ahnung, hinter irgendwelchen Sesseln versteckt. Und dann war dann so diese Titelmusik, diese Einspieler, mit dem Kreis, der Fingerabdruck ist, was eigentlich ein Fingerabdruck ist, und die Musik von Klaus Doldinger, die Tatort-Filmmusik, in der übrigens Udo Lindenberg am Schlagzeug saß.
Das ist schon
Fun Fact.
Ist schon so alt.
Ja. Und dann ist das einfach so eine Spannung, das ist einfach so eine schöne Kindheitserinnerung. Ja,
aber deine Eltern haben, sorry, tut mir so leid, aber deine Eltern, nicht vergessen, deine Eltern haben Tatort geguckt und sehen dann irgendwann ihren Sohn im Tatort.
Ich hoffe doch.
Also ja, gar keinen Kontakt mehr?
Also ich hoffe, sie haben es gesehen. Also ja. Ich würde mich freuen. Also das, klar, früher hast du das geguckt und das war so spannend, so als Kind, und oh, du hast da wirklich, da haben die Knie gezittert, und heute spielst du in einem mit. Ist schon was Feines.
Ja. Crazy. Also Englisch geht, Türkisch wird ja nicht rangesagt.
Türkisch wäre, aber ich habe das bisher noch nicht gewagt, weil ich mich in der deutschen Filmlandschaft einfach viel, viel wohler fühle,
ja,
weil alles irgendwie viel professioneller und besser abläuft.
Ja.
Ich weiß nicht, wie andere funktionieren, aber ich fühle mich hier in der deutschen Filmlandschaft einfach richtig, richtig, richtig wohl, weil einmal finde ich die deutsche Sprache sehr, sehr schön. Die deutschen Schauspieler finde ich großartig.
Nimm mal ein paar, die du gut findest.
Ich finde, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von da gibt es so viele, ich weiß nicht,
Emilia Schüle. Emilia Schüle feiere ich übelst. So eine relativ, also jungen Schauspielerin kann man, glaube ich, mittlerweile nicht mehr sagen. Aber es gab diese Schweighöfers, Moritz Bleibtreu, ja, Til Schweiger, da gibt es so diese Riege, die so gefühlt alles unter sich machen, die in jedem krassen Film in der Altersrange dabei sind. Und da gibt es halt Emilia Schüle und da gibt es auch noch so einen Typen, der auch im selben Alter ist. Die sind auch gefühlt in jeder krassen Produktion dabei.
Persönlich bin ich ein ganz, 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 ganz großer Verehrer und Fan von Lars Eidinger. Ich durfte schon mal in Wien in einem Film mit ihm spielen. Wir waren leider nicht am selben Set. Dann finde ich auch sehr, sehr viele ausländische Schauspieler hier in Deutschland. Ich hatte die Ehre, mit Erdal Yildiz bei Crooks mitzuspielen.
Wie heißt er?
Erdal Yildiz.
Okay.
Ist eigentlich so, gehört eigentlich zu so einer, wirklich zu einer absoluten.
In der ersten Staffel?
Ja, zu einer absoluten Garde hier der türkischen, also türkischstämmigen Schauspieler hier in Deutschland.
Ja.
Mein absolutes Vorbild auch. Und mein Mentor Inkognito. Und und Lars Eidinger. Das sind die, beiden, die ich wirklich absolut vergöttere.
Aber siehst du denn, bist du so, ich meine, du bist ja positiv, aber siehst du so, hoffst du oder siehst du in Zukunft was, also so eine Paraderolle oder was denkst du? Weil es muss ja eigentlich auch nicht immer der Bösewicht sein, kann ja auch geil sein, aber ich glaube irgendwie, dass wir in, weiß nicht, 5 bis 10 Jahren im nächsten auch so weit sind, dass Leute, die so aussehen wie du, einfach auch ganz normale, keine Ahnung, gute Rollen oder sogar auch irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelchen Machtpositionen sind oder keine Ahnung, vielleicht auch Polizisten spielen
ich
können.
Ich arbeite gerade an mir selber, an einer Figur. Und zwar stimme ich mich auf die Figur ein. Ich hoffe, irgendein Regisseur oder ein Drehbuchautor hat Bock, diese Geschichte zu verfilmen. Ich würde ganz gern mal einen exzentrischen Künstler spielen, einen exzentrischen Galeristen,
ja,
der ein alter Ego, also der so ein Doppelleben führt und eigentlich so sehr, sehr sich der Kunst widmet, der Bildhauerei und der Malerei und alles Mögliche und dort seine Werke ausstellt und niemand weiß, dass in diesen ganzen Figuren irgendwelche Menschen eingearbeitet sind.
Ach so.
Das wäre zum Beispiel eine tolle Geschichte.
Okay, ich, so Psychokiller, der seine Leichen in der Kunst verarbeitet.
Genau, vielleicht findet sich
okay, das hört sich
ein mutiger Regisseur, ein mutiger Drehbuchautor, ja, der dieses Thema umsetzen möchte.
Aber momentan sind wir in Deutschland schon glaube ich, mutiger denn je.
Ja, das stimmt. Also deswegen, das ist auch zum Beispiel auch so die Faszination für die deutsche Filmlandschaft. Natürlich, klar, gibt es auch in Frankreich tolle Filmemacher und Regisseure oder so. Aber ich finde, hier wird wirklich auch mal was gewagt. Ja? Ist wirklich was Neues ausprobiert. Und das finde ich schön.
Du hast ja bei Crooks, wenn du bei Crooks mit dabei warst, du mit Freddy Lau auch gedreht.
Genau.
Ne?
Großartiger.
Der hat alles rasiert.
Auch, ja. Ne? Ja, großartig.
Ich habe jetzt die zweite Staffel auch schon wieder gesehen. Also Crooks ist wirklich auch der, wie heißt der Kollege, der österreichische, der dicke Kollege, oder vielleicht später auch einfach noch ein österreichischer.
Kutzler? Der Kutzler.
Kutzler?
Kutzler.
Ja, Kutzler.
Ja, ja, ja.
Selten so eine geile Rolle gesehen. Eine deutschsprachige.
Wow. Und eins muss ich sagen, auch die Grüße gehen wirklich an alle Drehkollegen aus, die mit den beiden zusammen am Set zu sein, ist schon wirklich ein absoluter Hochgenuss.
Ja? Also haben die auch so eine geile
Chemie? Privat sind das richtig tolle Menschen.
Ja. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass der Kutzler, ich habe seine Rolle gesehen und die Rolle fand ich super, aber ich glaube, dass der auch einfach so voll der lustige Typ ist. Also du kannst nur selber ein geiler Typ sein, um so jemand zu spielen, glaube ich.
Ja, ist er wirklich. Also das sind die wirklich alle. Ich hatte wirklich echt das Glück mit allen Menschen, die ich wirklich gedreht habe. Also da haben wir schon einige wirklich da gesagt, ey, mit dem kannst du nicht drehen, das ist so ein Kotzbrocken. Nein.
Aber du gehst ja auch, nicht. Aber so wie du auf Leute zugehst, also was für ein Bastard musst du sein, um um dagegen zu steuern? Also du bist ja so höflich und positiv, so wie soll man dir gegenüber auch ein Kotzbrocken sein?
Es ist einfach,
wenn man nicht mit dir redet.
Es ist einfach, wenn man diesen Menschen am Set einfach die gewisse Hochachtung für ihre Arbeit bringt, auch natürlich ganz wichtig hinter der Kamera und auch vor der Kamera. Das sind tolle Menschen. Das sind wirklich tolle Menschen. Und ich habe die Haltung eigentlich mal gehabt, so, ja, wir sind da, also der Schauspieler als solches, was macht der denn? Das ist also nicht so die.
Er feiert sich ein bisschen zu krass für das, was er
eigentlich leistet. Und dann. Da gab es dann so, habe ich dann irgendwann mal von einer guten Freundin mal ein tolles Buch gekriegt, Frederik die Maus. Es war, es ist eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht die Zuschauer und die Zuhörer werden, müssen wir vielleicht wirklich recherchieren, worum es da geht. Wo in einer schlechten Zeit, so eine Mäusefamilie, Sachen sammelt und Frederik, der sammelt nichts. Der sitzt da nur und da kommt halt die ganz harte Zeit und Frederik kann dann halt Geschichten erzählen. Mhm. Ist wirklich ist ein ganz, ganz okay. tolles Buch. Ist wirklich echt super. Ich kann das jetzt leider nicht so rüberbringen. Wir erzählen Geschichten.
Ja.
Und wir holen Menschen irgendwie für 45 Minuten, für 60 Minuten, für 90 Minuten irgendwie aus ihrer Welt raus
ja.
und bringen sie in einen anderen Zustand.
Mhm.
Und das sind natürlich, klar, wir ganz vorne.
Und das Team.
Und eine komplette Entourage hinten, die uns dabei hilft, das zu machen.
Ja, das ist halt Entertainment. Ne? Das ist also, ich gucke auch, denke mir, ich habe jetzt einfach wieder angefangen mit Breaking Bad und ich bin immer noch so, wie geil ist das bitte? Und ich habe schon viermal komplett durchgeguckt. Also Filme, Serien, auch Comedy-Shows, genau dasselbe. Du bist arbeiten und denkst dir so, mein Chef ist so ein Hurensohn. Komm, Schatz, wir gehen jetzt mal. Aber die gehen dahin, weil die wollen zum Lachen gebracht werden. Und dann passiert das auch noch.
Genau.
Und dann bist du da drin, du hast eine geile Zeit, du lachst dich, du schüttelst den Kopf, denkst, wie kann man sowas sagen, triffst dich in der Pause, trinkst was, dann setzt dich wieder hin, lachst nochmal, applaudierst am Ende, gehst da raus, kannst nachdiskutieren und hast so 4 Stunden gepaart von Vorfreude, Spannung, Lachen, Kommunikation, dann noch ein bisschen nachdiskutieren, 4 Stunden Entertainment, die nichts mit deinem Chef zu tun haben,
genau.
Dann gehst du beseelt ins Bett. Hast vielleicht noch sogar ein paar Sachen gespeichert, die du im Film oder auf der Comedy-Bühne oder im Theater oder auf dem Konzert.
Genau.
Konzerte sind auch, Konzerte holen dich richtig raus.
Ja.
Also die bringen dich noch, Musik hat eine andere Magie nochmal.
Ja, genau.
Also die bringen dich wirklich nochmal ein
Oder ein geiles Battle-Rap, wie ich vor 2 Wochen
erleben oder durfte. Oder ein Battle-Rap. So. Also es gibt so das, und dafür wird man dann auch zurecht oder wird die Branche auch zurecht gut bezahlt, weil du bringst Menschen eine gute Zeit auf Knopfdruck.
Genau.
So, und das ist super schwierig.
Genau.
Und deswegen, ja, tut man vielleicht sogar auch noch, wenn man sich selber so schön reden will, vielleicht sogar auch noch was Gutes. Aber hast du denn, willst du auch mal irgendwann selber Regie führen? Willst du beim Schauspiel bleiben? Hast du andere Pläne? Willst du von Berlin wieder weg? Was willst du?
Mal schauen,
also, was sind so die Pläne?
Mal schauen, wohin mich der Wind wieder treibt. Berlin ist wirklich nur was für Hartgesottene. Berlin muss man abkönnen. Und hier brauchst du, also Berlin brauchst du wirklich schon Kochernes.
Ein dickes Fell, ja.
Und mein Traum ist weiterhin natürlich vor der Kamera zu stehen. Die Regie überlasse ich wirklich den Regisseuren. Die haben da einfach ein besseres Händchen. Ich könnte nie Regie führen. Ich bewundere das, was die Regisseure machen. Ich bewundere das, was wirklich ein Drehbuchautor macht und was selbst der kleinste Setrunner hat die wichtigste Funktion. Ohne den Setrunner läuft nichts.
Yep.
Ohne Catering läuft nichts. Ohne die Toiletten läuft nichts im schwarzen Sinne.
Alle sind wichtig.
Und jeder Mensch ist irgendwie an diesem Set der wichtigste Mensch, das ist total geil. Das ist wirklich wie so eine hochkomplizierte.
Ja. Du schweißt schon wieder ab in die Set-Lobhudelei. Ich wollte wissen, was deine Pläne sind.
Ach so, genau. Meine Pläne sind weiterhin vor der Kamera zu sein und weiter größere Rollen irgendwie an Land zu ziehen. Und natürlich die drehfreie Zeit mit Arbeit, mit Broterwerb. weiter wachsen, weiter bilden, weiter lernen. Also als Schauspieler lernst du niemals aus. Und mal schauen, wohin der Wind mich treibt.
Ey, mein Lieber, ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste.
Dankeschön.
Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil wenn man so durch die Welt schreitet, wie es niemals könnte, das ist ja wirklich, das ist ja unumstößlich positiv. Aber natürlich auch, wenn man diese krasse Geschichte gehört hat, man weiß, wo du herkommst, dann macht es auch nur Sinn. Und ich durfte ja eben selber einmal Zeuge werden deines durchdringenden Bösewicht-Blick. Musste ganz kurz schlucken und dachte mir so, Ah, okay, mir passiert schon
nichts. Ich habe noch ein bisschen runtergedreht.
Ja, mir passiert schon nichts. Aber wir müssen auf jeden Fall diese eine Szene noch einblenden, weil ich würde gerne einmal, also wenn, ich liebe das, wenn man zu einer Story noch so ein Bild hat. Also diese Foyer-Story davon, als sie dich wirklich von der Brücke dahin geholt haben, würde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Du kommst auf jeden Fall am 16. zu meinem Comedy-Solo.
Ich freue mich total drauf.
Das wird auch nochmal, das wird richtig gottlos. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch nochmal im Battle-Rap-Event. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen Weg alles Gute. Und ich hoffe, dass die heutige Medienlandschaft sich ein Herz fasst und auch mal noch mutiger wird.
Ich würde mich freuen. Ich stehe euch zur Verfügung. Ja,
und mit dir richtig auf Kacke haut. Ey, Hüseyin, haben mich richtig gefreut, mein Lieber.
Ganz meinerseits. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Super,
vielen
gerne. Dank. Wir sind raus.